Sie sind Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne und haben mehrere Bücher in den vergangenen Jahren im Zuge der Gesundheitspolitik während der Corona-Pandemie über den Umgang mit der Wissenschaft und das Verhalten der Wissenschaften in dieser Gesundheitspolitik geschrieben. 4 Jahre später hat sich die Wissenschaft von dem, was Sie als Verlust des Urteilsvermögens in Ihrem Buch beschrieben haben, hat sich die Wissenschaft davon erholen können?
Das ist schwer zu sagen, weil es die Wissenschaft ja so nicht gibt. Und der Realitätstest kommt halt erst, wenn die nächste Pandemie oder was es auch immer sein soll, inszeniert werden wird. Also ob dann Wissenschaft oder die Mehrheit oder eine genügende Anzahl von Wissenschaftlern sich wirklich wissenschaftlich verhält, das heißt kritisch nachprüft, was vorgesetzt wird. Und vor allen Dingen an Daten erstmal prüft.
Sie haben, wie gesagt, ein mangelndes Urteilsvermögen beklagt. War das wirklich ein mangelndes Urteilsvermögen oder vielleicht nicht auch schon fast eine narzisstische Freude der Wissenschaften, endlich mal in den Fokus gerückt zu werden? Man hatte ja schon fast den Eindruck, dass einige das ersehnt hatten, dass endlich mal die Wissenschaften mehr politisch auch zu sagen haben.
Ja, natürlich. Manche wollen gerne in die Öffentlichkeit kommen. Das gibt es immer. Und deshalb habe ich das mangelnde Urteilsvermögen eigentlich auf die Gesellschaft insgesamt bezogen, weil es dann ja andere gibt, die ausbremsen. Also in der Wissenschaft gibt es immer Leute, die meinen, dass die Welt an irgendetwas untergeht. Und normalerweise wird das innerwissenschaftlich geregelt, indem man denen sagt, ja bitteschön, erst einmal Daten, Fakten, belastbare vorlegen. Und das ist bei der sogenannten Corona-Pandemie nicht so gelaufen, weil eben Druck von außen kam und diese Wissenschaftler dann ja als Experten ins Fernsehen gestellt wurden, also nicht in ihres, aber in das durch Zwangsabgaben finanzierte Fernsehen, das ich wohl freiwillig nicht halten könnte, weil niemand für sowas freiwillig zahlen würde. Und dann wurde das halt, diese Pandemie, inszeniert und die Stimmen, die was Kritisches sagten, unterdrückt, die eigentlich nur Wissenschaft machten, nämlich normale kritische Nachprüfung.
Nun sind 4 Jahre später die Daten durchaus da, ist eine Datengrundlage da. Wir können auf mehr als die berühmte Heinsberg-Studie etc. zurückgreifen. Es gibt inzwischen auch Studien über die Langzeitwirkungen der Impfung. Ist denn das die Reflexion? Sehen Sie da denn jetzt mehr Reflexionspotenzial, auch mit Blick auf die Veröffentlichung der RKI-Protokolle? Gibt es da mehr Reflexion darüber?
Eigentlich nicht. Also die Sache wird totgeschwiegen, weil zu viele versagt haben. Also alle diejenigen, die dieses von Medien, Politik und gewissen Wirtschaftsinteressen vorgesetzte Narrativ nachgeplappert haben, haben ja als Wissenschaftler vollkommen versagt. Und das sind leider sehr viele. Die wollen sich das nicht eingestehen. Deshalb denke ich wiederum, wie vorher gesagt, die Realitätsprobe kommt das nächste Mal. Ob es dann besser laufen wird, also im Sinne dessen, dass es nicht so nochmal laufen kann, dass man einfach mit Lügen durchkommt, und das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass diejenigen, die ihrer wissenschaftlichen Aufgabe nachgehen, inzwischen auch besser vernetzt sind. Also es würde sicherlich von Anfang an eine Gegenstimme geben. Und solange es sie noch, also Sender wie Sie gibt, wird es auch möglich sein, diese Gegenstimme in die Öffentlichkeit zu bringen.
Sie haben in Ihrem Buch vom neuen Totalitarismus gesprochen. Erlauben Sie mir die etwas kokettierende Frage, was ist an diesem Totalitarismus neu? War es nicht vorher, die Partei hat immer recht und jetzt die Wissenschaft hat immer recht? Was genau ist an diesem Totalitarismus neu?
Ja, das ist ja schon mal neu, weil bisher wurde die Wissenschaft so nicht vereinnahmt. Dann würde ich auch nicht vom Totalitarismus, ich würde von einem Trend zum Totalitarismus sprechen, der darin besteht, dass umfassend reguliert wird durch eben und dafür Wissenschaft zur Legitimation herangezogen wird. Neu daran ist das Postmoderne, dass es kleine Narrative sind. Denken Sie an den Kommunismus, an den Nationalsozialismus, das war ein großes Narrativ, nicht die klassenlose Gesellschaft, die reinrassige Gesellschaft. Und als dieses Narrativ zusammengebrochen war, war fertig. Jetzt haben wir viele kleine Narrativen. Na, von Corona können Sie zu Klima übergehen, zu, weiß ich was, Wokismus-Geschichten etc. Also Sie können immer, wenn das macht es ja so gefährlich, nicht. Das ist wie eine Hydra. Wenn Sie einen Kopf abgeschlagen haben, ist sofort der nächste da. Sie können zum nächsten Narrativ übergehen, das Thema wechseln und sagen, ja gut, wenn wir nicht an Corona gestorben sind, dann sterben wir am Klimawandel oder was weiß ich. Deshalb noch einmal, die Nagelprobe kommt, wenn das nächste Narrativ uns aufgetischt wird.
Zum nächsten Narrativ möchte ich auch gleich nochmal kommen. Nur die Frage, wo sehen Sie sozusagen sehen Sie da einen Bruch in den Universitäten, in den Hochschulbetrieben und auch im innerwissenschaftlichen Betrieb? Es gibt viele Menschen, die vor allem über die Drittmittelförderung an den Universitäten den Druck sehen, dass eben bestimmte Trend-Buzzwords wie Klima, CO2, Vielfalt in den Forschungsgeldanträgen an DFG, an andere Stiftungen eben vorkommen müssen, damit man ja die Drittmittel halt eben an die Universität holen kann, so dass man sich dort auch wieder Lehrstuhlstellen, Räumlichkeiten sichern kann dadurch. Ja? Würden Sie das ähnlich sehen? Ist es tatsächlich das Geld und diese Forschungsförderung über Drittmittel, die Wissenschaften dort so erpressbar macht, benutzbar macht, missbrauchbar macht?
Also als Philosoph würde ich immer sagen, das ist das Denken, also die Ideologie kommt zuerst und die mitmachen und die das antreiben, tun das nicht aus finanziellen Interessen. Und dann kommt das Geld, damit sie die genügend Leute ködern können. Und da ist das Problem halt die zentralstaatliche Finanzierung der Universitäten. Wenn Sie einen Monopolisten haben, der finanziert, ist das natürlich für Missbrauch anfällig. Deshalb würde ich auch sagen, dass die Universitäten eigentlich vom Staat getrennt werden müssten. Es darf nicht einen Auftraggeber, einen Finanzier geben. Das muss durch freiwillige Beiträge aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft mit Haftungspflicht für die Folgen etc. kommen. Also jetzt sage ich etwas, was auch wieder kontrovers ist oder so. Rudolf Steiner hat die Idee der Dreigliederung gehabt, die sagt, dass das Geistesleben, das Wirtschaftsleben und das Rechtsleben voneinander getrennt werden sollen und der Staat nur etwas im Rechtsleben zu suchen hat, wenn überhaupt, wenn er da also nur eine Rechtsordnung, die wir nicht mehr haben, gewährleisten soll. Dasselbe sagt der klassische Liberalismus, dasselbe sagt der Libertarismus, der staatskritisch ist, der sagt, der Monopolist, wo auch immer, ist immer ein Problem. Und der Monopolist, der Zwang einsetzen kann, ist das größte Problem, weil der nämlich die Polizei ins Haus schicken kann für alle, die ihn kritisieren. Auf dem freien Markt kann es auch mal Monopole geben, aber ich kann immer wechseln. Wenn mir Amazon nicht gefällt, kann ich meine Bücher oder was die verkaufen, woanders bestellen. Das kann ich beim Staat nicht. Ich werde gezwungen, sogar diese Medien, die Staatspropaganda noch zu finanzieren.
Letztlich liegt ja das Gewaltmonopol, Sie haben ja die Polizei schon angesprochen, auch immer beim Staat. Aber das ist ein Monopol, mit dem wir leben müssen und sollten, oder was denken Sie?
Nein, denke ich nicht. Denke ich inzwischen nicht mehr. Schauen Sie, das libertäre Argument ist, dass auch der Staat, der als Rechtsstaat lange gut funktionieren kann, durch die Machtstruktur, durch das Gewaltmonopol, durch die Machtkonzentration anfällig dafür ist, in Richtung Totalitarismus abzugleiten. Das habe ich früher nicht für richtig gehalten. Seit 2020 muss ich sagen, das ist empirisch bestätigt. Also müssen wir nochmal nachdenken können, wie wir auch Rechtsprechung dezentral organisieren können, dass es nicht einen Monopolisten für alles gibt, weil der ist immer für Interessen, Ideologien, wirtschaftliche Interessen anfällig, die versuchen, das Vehikel des Monopolisten mit seiner Zwangsgewalt zu übernehmen. Natürlich brauchen wir Rechtssicherheit, wir brauchen eine Rechtsordnung, aber denken Sie an die britische, angloamerikanische Tradition des Common Law, das kommt von unten, das kommt nicht von oben.
Sie haben die Trennung der Universitäten und des Staates angesprochen. Nochmal zugespitzt gefragt, wäre das nach amerikanischem Vorbild Ihre Vorstellung für Deutschland auch erstreblich sozusagen oder wünschenswert, dass es private von privaten Alumni zum Beispiel ganze Flügel von Universitäten gibt, die gestiftet werden etc.? Also wäre das für Sie ein Vorbild für Deutschland auch?
Nein, es ist ja in den USA genauso. der Staat einflussreich. Mein Vorbild ist eigentlich das vielleicht etwas naive Vorbild, dass es von unten kommt, dass es eher genossenschaftlich kommt durch diejenigen, die die entsprechende Leistung, die Ausbildung haben möchten und nicht von oben, von großen Financiers, die verbunden sind. Also in den USA ist das ja ganz, ganz eindeutig. Man kann jetzt streiten, wer Koch und Kellner ist, also wer gibt da den Ton ab, aber das Großkapital und die US-Regierung arbeiten ja sehr eng zusammen. Und wie man inzwischen auch weiß, haben diese ganzen Konzerne ja die Anweisungen der Regierung befolgt. Wie gesagt, wer da wen steuert, weiß ich nicht, aber das Konglomerat ist das Problem.
Sie haben mehrfach angesprochen, dass es eine neue Bewährungsprobe geben wird, mit Sicherheit. Ja, die Welt dreht sich weiter, auch nach Corona. Die Sonne geht weiter auf und neue Viren, neue Krankheiten tauchen auf. Was glauben Sie? Es ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber was sagt Ihnen Ihr Blick in die Glaskugel? Was könnte die nächste Bewährungsprobe eben sein?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht vorausahnen. Ich sehe nur das Schema. Also es muss wieder etwas sein, wo man uns alle zu Opfern und Tätern machen kann, nicht? Also wenn Sie können mit allem, was Sie tun, Viren verbreiten, das ist dann der Grund dafür, dass man umfassend regulieren kann, sogar mit wem Sie sich treffen. Sie können mit allem, was Sie sich ernähren, wie Sie sich fortbewegen, das Klima schädigen und so weiter. Also was ich versuche zu verstehen, ist das Schema, das hinter allen diesen Narrativen steckt. Welches inhaltliche Thema kommen wird, weiß ich nicht. Aber wir müssen gegen dieses Schema angehen. Wir können einfach, ich bin Optimist, also wir haben, weil schauen Sie, was wir alles geschaffen haben in den letzten 200 Jahren durch die westliche Zivilisation. Wir haben die Sklaverei abgeschafft. Wir haben Wohlstand für alle Bevölkerungskreise geschaffen. Es hat immer Propheten gegeben, die gesagt haben, die Welt geht an irgendetwas unter deshalb. Also vor 100 Jahren wurde gesagt, sie geht unter, weil es Leute mit minderwertigen Genen gibt, die sich übermäßig vermehren. Problem ist verschwunden, weil auch die Leute mit den angeblich minderwertigen Genen aufsteigen konnten in einer freien Marktwirtschaft und am Wohlstand teilhaben konnten. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Und da bin ich optimistisch, dass das langfristig der Weg ist, der sich auch durchsetzen wird.
Letzte Frage, und zwar zur Western Civilization Declaration, die auch von Ihnen initiiert oder zumindest unterzeichnet wurde, aber ich glaube auch von Ihnen initiiert, ja, im deutschsprachigen Raum mit als Vertreter. Würden Sie mir da einmal erklären, was ist die Western Civilization Declaration? Wer kann sie unterzeichnen und wo kann man darüber mehr erfahren?
Also die ist veröffentlicht auf Deutsch beim Liberalen Institut der Schweiz, da auch auf Französisch und Englisch und in den USA zusätzlich beim Brownstone-Institut. Leider ist es technisch nicht möglich, dass alle unterzeichnen können, aber bitte weiter verbreiten. Und das ist eben genau das, was ich davor schon gesagt habe. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft geht nach wie vor auch von der westlichen Zivilisation aus, wenn wir schauen, was diese Zivilisation alles hervorgebracht hat. Bitte nicht unsere westliche Zivilisation mit den Grundlagen gleiches Recht für alle. Jeder hat das Grundrecht, sein Leben selbst zu gestalten, Grundrechte auf Leben, auf Eigentum, dass wir die nicht aufgeben.
Und an wen richtet die sich speziell? Wen adressiert diese Western Civilization Declaration?
Die Öffentlichkeit. Schauen Sie, ich bin sehr von Kant beeinflusst und da spielt die Öffentlichkeit eine ganz wichtige Rolle. Nur durch das, was ich jetzt gerade praktiziert habe, nämlich freien öffentlichen Gebrauch meiner Vernunft, kommen wir weiter, sagt Kant. Wenn jeder das tut, den Mut hat, öffentlich sich zu äußern. Also ich habe jetzt beispielsweise mich nicht im Sinne meines Arbeitgebers der Universität Lausanne geäußert. Für den spreche ich auch nicht. Ich habe als Bürger der Schweiz, Europas, als Weltbürger im kantischen Sinne gesprochen. Und das denke ich, das müssten mehr Menschen tun und den Mut haben, das zu tun. So erreichen wir Aufklärung und eine Verbesserung.
Eine letzte Frage ist mir noch gekommen, wenn Sie mir die noch erlauben, weil ich sie ganz gut finde. Und zwar, also das meinte ich auch mit diesem Narzissmus dieser Wissenschaft oder der Wissenschaftler, die sich fast schon ein bisschen gebauchpinselt gefühlt haben. War das auch ein bisschen eine Vergötterung der Messbarkeit, der Machbarkeit, die man da, also es war ja, hatte schon religiöse Tendenzen, was ja irgendwie widersprüchlich wirkt, oder?
Ja, also sagen wir mal, um jetzt der Religion gerecht zu werden, wir sagen, es war Aberglaube. Also dass sie denken, dass sie durch Masken böse Viren vertreiben, dass sie durch die Impfung sich reinwaschen. Es ist reiner Aberglaube. Wissenschaftlich ist an dem nichts. Und es ist, wie gesagt, Menschen sind, das ist der Köder, den man hingeworfen hat. Aber da dahinter stecken bestimmte Ideologien. Dahinter steckt eine totalitäre Ideologie, die unsere Zivilisation zerstören will und die dazu versucht, postfaktisch sich eine Realität zu konstruieren, die es nicht gibt. Es hat keine außerordentlich gefährlichen Virenwellen gegeben, schon gar keine Pandemie. Es gibt Klimawandel, aber es gibt bestimmt keine Klimakatastrophe, wenn 90% der Todesfälle durch ungünstige Wetterereignisse in den letzten 100 Jahren sind die um 90% reduziert worden, trotz Klimawandel. Das heißt, wir können uns anpassen, wir haben die Möglichkeiten dazu. Es besteht kein Grund zu Panik.
Das finde ich ist ein gutes Schlusswort jetzt, ja, Herr Esfeld, vielen Dank.